Ja, mein Thema heute Morgen ist Wunder und Zeichen in der Heiligen Schrift. Was wir Menschen über Wunder und Zeichen denken oder was wir uns wünschen, ist doch nicht entscheidend, sondern entscheidend ist doch, was Gottes Wort zu Wunder und Zeichen sagt. Und so habe ich auch dieses Thema für mich selber ganz neu bearbeitet und möchte euch da einige Gedanken weitergeben. Wer mitlesen möchte, der schlage einmal Jesaja auf, Kapitel 25, und wir lesen nur einen Vers daraus. Jesaja, Kapitel 25, Vers 1. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. In diesem Kapitel 25 des Jesaja-Buches haben wir Jesajas Lobgesang angesichts der Segnungen des messianischen Gottesreiches. Das ist das tausendjährige Reich und das liegt ja noch vor den Augen des Jesaja. Es ist ein Ausblick auf das, was kommen wird, das tausendjährige Reich. Auch wir warten ja darauf, auf die Wiederkunft Jesu und dann wird das tausendjährige Reich, das messianische Friedensreich, errichtet werden. Und es ist doch interessant, wenn Jesaja hier einen Ausblick tut auf das messianische Friedensreich in der Zukunft, tut er dennoch etwas anderes. Er blickt auch zurück. Denn er schreibt, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Das ist Vergangenheitsform. Er blickt zurück in die Geschichte Israels und er kann sagen, du, unser Gott, der einmal das messianische Friedensreich errichten wird, du hast in der Vergangenheit Wunder gewirkt. Jesaja blickt also sowohl nach vorne als auch zurück in der Geschichte Israels. Das hebräische Wort für Wunder an dieser Stelle ist Pele. Als Hauptwort kommt es 13 Mal im Alten Testament vor und alle hebräischen Worte werden ja aus Wurzelworten gebildet und die zugehörigen Verben und das Adjektiv zu diesem Wurzelwort, das kommt insgesamt 86 Mal im Alten Testament vor. Und es gibt weitere Worte über Wunder und Zeichen im Alten Testament. Die Bedeutung dieser Worte ist Wunder, Wunderwerk, Wunderkraft, außergewöhnlich, wunderbar, wundersam, erstaunlich. Die biblische Definition des Wortes ist folgende: etwas, was die Grenzen gewöhnlicher menschlicher Vorstellungen übersteigt. Eine Furcht oder Ehrfurcht erregende Realität. Etwas, was jenseits aller menschlicher Macht ist. Das erste Mal kommt dieses Wort Pele in der hebräischen Bibel in 2. Mose Kapitel 15 Vers 11 vor, im Lied des Moses, als das Volk gerade erst das Rote Meer durchschritten hatte. Ist ja übrigens interessant, wenn man die Geschichte liest, der 14-jährigen Wüstenwanderung, da hören wir nur Murren und Rebellion des Volkes Israel. Das erste Mal, wo Gott gepriesen wird, ist nach 40 Jahren, nachdem sie endlich dann durchs Rote Meer in Richtung verheißenes Land ziehen. Aber ist doch erbärmlich für das Volk Israel, das so viel Wunder in der 40-jährigen Wüstenwanderung erlebt hat, dass sie nicht ein Wort des Lobes für ihren Bundesgott hatten, sondern nur Murren und Rebellion. Aber hier nach über 40 Jahren endlich im Lied des Moses, da preist das Volk Israel seinen Bundesgott. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Jetzt erkannte das Volk Israel die Wunder ihres Bundesgottes an. Dachte der Prophet Jesaja etwa an dieses große Wunder des Durchzuges des Volkes Israels durch das Rote Meer? Oder dachte Jesaja an die vielen, an die unzähligen Wunder, die der Bundesgott Israels im Laufe der Geschichte Israels vollbracht hatte? Wir wissen es nicht. Aber es ist doch interessant, dass sowohl das verlesene Wort aus Jesaja 25,1 als auch das Wort aus 2. Mose beides Mal das Wort Wunder enthalten. Und jedes Mal, wenn wir in diese beiden Schriftstellen schauen, dann sehen wir eines: Hier wirkt Gott Heilsgeschichte. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die mir so neu aufgegangen ist. Da, wo die Wunder Gottes sind, da wirkt Gott Heilsgeschichte. Da ist also die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Und der Gott, der sie 40 Jahre lang des Nachts in einer Feuersäule, des Tags in einer Wolkensäule begleitete, da ist dieser Gott, der sich dann auch offenbart am Roten Meer und sich verherrlicht. Ihr Lieben, das ist das Wunder der Erlösung. Gott offenbarte seine Heiligkeit und seine Allmacht. Das ist das Wunder seiner Heiligkeit und seiner Allmacht, die er unter den Menschen offenbart. Da steht also Israel am Ostufer des Roten Meeres und das Volk Israel erlebt eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott war unter ihnen. Das ist das Wunder der Selbstoffenbarung Gottes. Und ihr Lieben, wir wissen aus der Heiligen Schrift, heute Morgen ist der Herr Jesus durch seinen Geist in unserer Mitte. Er offenbart sich durch seinen Geist und durch sein Wort. Das ist ein Wunder. Jeder Einzelne, der hier sitzt heute Morgen, der ein Kind Gottes ist, der wiedergeboren ist, der versetzt ist aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, jeder Einzelne von euch ist ein Wunder Gottes. Wusstest du das? Du bist ein Wunder Gottes. Gott hat die Wiedergeburt in dir gewirkt. Das ist etwas, was wir Menschen aus unserem Vermögen nicht zu tun vermögen. Aber noch eines ist so wichtig im gesamten Alten Testament: Gott erfüllt seinen Bund. Und auch das ist ein Wunder, dass Gott durch alle Wirren hindurch der Geschichte Israels, der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, auch der Geschichte deines persönlichen Lebens seinen Bund erfüllt, seine Ratschlüsse erfüllt. Der Prophet Jesaja spricht noch von einem weiteren göttlichen Handeln. Deine Ratschlüsse sind von alters her zuverlässig und wahrhaftig. Auch das ist ein Wunder, dass Gott seine Ratschlüsse erfüllt. Und man muss nur einmal die Geschichte Israels, auch die jüngere Geschichte, betrachten. Wenn das kein Wunder Gottes ist, also ihr Lieben, dann weiß ich nicht, was ein Wunder sein soll. Wenn wir also in die Heilige Schrift hineinblicken, dann sehen wir, da wo Gottes Wunder geschehen, da geschieht auch immer Heilsgeschichte. Also Wunder, die geschehen nicht einfach so um der Wunder willen, sondern Gott verbindet mit den Wundern und Zeichen sein Wirken in der Heilsgeschichte unter den Menschen. Das hebräische Wort für Wunder, Pelä, das kommt vor allen Dingen in drei Abschnitten des Alten Testamentes vor. Einmal beim Exodus, also im 2. Buch Mose, wir haben eine Stelle gelesen, und zweitens in den Psalmen. Und die Psalmen, die sind ja oft ein Lob auf die Geschichte des wunderwirkenden Gottes. Lest einmal die Psalmen unter diesem Aspekt, ich nenne nur mal ein, zwei Bibelstellen, etwa Psalm 77, 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Oder Psalm 89, 6. Und die Himmel werden deine Wundertat preisen, o Herr, ja deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Der dritte Schriftabschnitt im Alten Testament, wo das Wort Wunder häufig vorkommt, das sind die Schriften der Propheten. Also so sehen wir schon eines: wo Gott gegenwärtig ist, wo er sich offenbart, da gibt es auch die Wunder Gottes. Das sind nicht immer Wunder, die sichtbar sind, das sind manchmal verborgene geistliche Wunder. Eine Wiedergeburt ist ein geistliches Wunder, etwas, was der Mensch nicht aus eigenem Vermögen wirken kann. Aber was sind nun diese Wunder? können und sollen wir denn Wunder wirken? Ist Gott eigentlich nicht gegenwärtig, wenn wir nicht sichtbare Zeichen und Wunder unter uns erleben? Das sind die Fragen, die wollen wir heute Morgen klären. Das gleiche hebräische Wort für Wunder, das wir in diesen beiden Bibelstellen bereits gehört haben, kommt in einer sehr bekannten messianischen Prophetie vor. Und da sehen wir schon, wie das messianische Wirken mit dem Wunderwirken Gottes verbunden ist. Und zwar die ganz bekannte Stelle in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Auch hier erscheint das hebräische Wort Pele, Jesus wird Wunderbarer genannt. Und könnte er, der Sohn Gottes, nicht einen besseren Würdetitel empfangen als diesen? War er nicht der Wunderwirker, als er auf der Erde wandelte? Und ist das nicht das größte Wunder aller Zeitalter, dass Gott in seinem Sohn Fleisch wurde und unter den Menschen wohnte? Ist das nicht das größte Wunder, dass Gott in seinem Sohn auf dieser Erde sichtbar wurde? Der wunderbare und der wunderwirkende Gott wird in seinem Sohn Fleisch und er wohnt jetzt in den Herzen derer, die ihn im Glauben angenommen haben. Wir haben gehört, dass Wunder dort geschehen, wo Gott sich in seiner Allmacht den Menschen offenbart. Aber es ist interessant, wenn wir ein Studium dieses Wortes machen in der Heiligen Schrift, dann sehen wir, dass die Wunder auch erwähnt werden im Gerichtswirken Gottes. Da heißt es in Jesaja 29, 13 bis 16. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will ich auch künftig mit diesem Volk wundersam. Da haben wir wieder dieses Wort, das hebräische Wort Pele. Darum will ich mit diesem Volk wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns, oh, eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht. Wieder treffen wir hier auf dieses Wort Wunder, wundersam, aber diesmal im Kontext des göttlichen Gerichts. Und Menschen werden einmal auf eine Weise gerichtet werden, die wundersam ist. Und wer das nicht glaubt, der lese einmal die Offenbarung. Da wird Gott auch auf wundersame Weise eingreifen in diese Erde und wird sein Gericht an den Menschen offenbaren. Also nicht nur da, wo die Erlösung ist, nicht nur da, wo die Selbstoffenbarung Gottes ist, nicht nur da, wo die Gnade Gottes sich offenbart, sondern auch im Gericht offenbaren sich die Wunder Gottes. Auf wundersame Weise offenbart sich Gott sowohl in der Gnade als auch im kommenden Gericht. Aber eines lehrt die Bibel unzweideutig: Gott wirkt Wunder, wo er will. Gott wirkt Wunder, wann er will, und Gott wirkt Wunder, wie er will. Und das ist ja das große Missverständnis von vielen christlichen Gruppierungen, die meinen, dass sie über Wunder verfügen können nach ihrem eigenen Vermögen und Gutdenken. Es wurde ja schon angesprochen, in diesen Tagen haben eigentlich physische Wunder im Laufe der Geschichte Israels, im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu jemals viel bewirkt? Die Israeliten, sie sahen doch Wunder über Wunder. Man müsste diese Wunder einmal zählen. Also ich glaube, es sind bestimmt mehr als 100 Wunder, die wir im Alten Testament allein haben. Aber hat das etwas bewirkt und am Volk Israel, dass sie Buße getan haben, dass sie sich ihrem Gott zugewandt haben? Wie war es mit den Juden zur Zeit Jesu, als der Messias Fleisch geworden war? Er wirkte Wunder über Wunder. Die ersten Aposteln wirkten Wunder über Wunder. Aber nur ein Überrest aus Israel hat sich am Ende dem Messias zugewandt. Wie war es mit den 10 Aussätzigen? 10 wurden geheilt, aber nur einer kam zu Jesus und hat ihn angebetet. Die These, die man immer wieder in manchen Kreisen hört, wenn Wunder wieder geschehen, dann kommt es zu Massenbekehrungen, die ist heute genauso falsch, wie sie damals war zur Zeit Israels oder zur Zeit des Messias. Johannes 6, 27 bis 31. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel hat er ihnen zu essen gegeben. In der Zeit Jesu war es so, dass die jüdischen Rabbiner lehrten, dass der Messias die gleichen Wunder wirken würde wie einst Mose. Und darum forderten sie den Messias nun heraus. Und sie sagten zu ihm: Schau mal, Mose hat das Manna vom Himmel regnen lassen, aber was für Wunder tust du? Jesus hatte viele Wunder getan, aber das reichte ihnen ja nicht. Mose hat das Manna vom Himmel regnen lassen und nun, wenn du der Messias bist, dann lass auch du Manna vom Himmel regnen. Hätte Jesus das tun können? Oh, der hätte die zehnfache Menge von Manna vom Himmel regnen lassen. Hätten die Israeliten geglaubt? Nein. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Jesus ist das Brot des Lebens. Das ist doch das größte Wunder. Und seht einmal alle Wunder in der Heiligen Schrift, in der Einleitung wurde das ja schon angesprochen, die weisen über sich selbst hinaus. Als Jesus das Brot vermehrte, lehrte er die Jünger: Ich bin das Brot des Lebens. Sie sollen nicht stehen bleiben beim Wunder der Brotvermehrung, sondern sie sollen erkennen, dass Jesus das Brot des Lebens ist, das sie brauchen, um ewiges Leben zu haben. Als Jesus die Blinden heilte, da ging es ihm nicht darum, seine Vollmacht als Wunderwirker zu offenbaren, sondern dann verkündigte er ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Das ist doch das große Wunder, dass wir mit den Augen des Herzens den Messias erkennen können und Vergebung und ewiges Leben empfangen können. Wir können nicht über den wunderwirkenden Gott verfügen, sondern, ihr Lieben, der wunderwirkende Gott will über uns verfügen. Schlagt mal Richter 13 auf. Richter 13, die Verse 15 bis 20. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Hier haben wir wieder dieses hebräische Wort Pele. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein, das Speiseopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu, denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in den Flammen des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht auf die Erde. Könnt ihr das sehen? Da will also ein Mensch über Gott verfügen. Manoach will über den Engel des Herrn verfügen. Lass dich doch von uns aufhalten. Der Engel des Herrn, das wissen wir ja, das war der Herr Jesus Christus. Und da ist dieser Manoach ein Mensch, der will Jesus vorschreiben, was er zu tun hat. Lass dich doch von uns aufhalten. Und so wollen wir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn spielt nicht mit. Der Mensch kann nicht über Gott verfügen, ihr Lieben, sondern Gott verfügt über uns. Nicht Gott ist unser Werkzeug, sondern wir sind Gottes Werkzeug. Und dann fragt Manoach nach dem Namen des Engels des Herrn, aber der Engel des Herrn verrät ihm nicht den Namen. Aber dann geschieht etwas, als Manoach dann im Gehorsam das tut, was der Engel des Herrn zu ihm sagt und ein Opfer darbringt, was geschieht? Ein Wunder. Versteht ihr? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Als Manoach ein Opfer darbrachte, als Manoach im Glauben gehorsam war, geschah ein Wunder. Und ihr Lieben, das ist auch in unserem Leben so. Wenn wir im Gehorsam uns ihm zur Verfügung stellen, uns ihm als Opfer dargeben, dann wird Gott Wunder wirken. Und ich spreche jetzt hier nicht von äußeren Wundern, ich spreche hier nicht unbedingt von physischen Wundern, sondern ich spreche hier von diesem großen Wunder der Gnade, von dem Wunder der Veränderung, dass du verändert wirst in das Ebenbild Jesu Christi, dass du Wunder der Gebetserhörungen erlebst, dass du Wunder der Veränderung erlebst und vielleicht auch manches Mal ein physisches Wunder. Aber die Geschichte von Manoach, das man nebenbei bemerkte, ist so vielschichtig. Warum erscheint eigentlich der Engel des Herrn der Frau des Manoach und nicht Manoach? Ich musste darüber nachdenken. Und für mich ist die Antwort ganz einfach. Manoachs Frau war unfruchtbar. Könnt ihr das sehen? Manoachs Frau war unfruchtbar. Und darum offenbarte sich der Engel des Herrn der Unfruchtbaren, die er dann fruchtbar machte. Da geschah ein Wunder. Da war eine Frau, die konnte keine Kinder bekommen. Wir kennen ja viele Geschichten, denkt an Sarah und andere, die war unfruchtbar. Und nun tritt Gott in ihr Leben hinein und es geschieht ein Wunder, aus der Unfruchtbaren wird eine Fruchtbare. Also wenn du schon lange keine Frucht mehr für den Herrn bringst, dann frag einmal, wo die Probleme in deinem geistlichen Wandel sind. Aber wer von euch weiß, wer denn aus der Verbindung von Manoach und seiner Frau hervorgegangen ist? Ihr Bibelkenner, ja, wunderbar. Simson. Und von wem befreite Simson die Israeliten? Von den Philistern. Seht ihr hier das Wunder? Da tritt Gott in das Leben einer Unfruchtbaren und sie wird fruchtbar und sie bringt einen Retter hervor, Simson. Und Simson befreit Israel von den Philistern. Gott musste dieses Wunder wirken. Denn wir kennen ja die Verheißung aus 1. Mose 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hört einmal, wenn eine Frau unfruchtbar ist, dann kann sie den verheißenen Samen nicht hervorbringen. Und wer die Heilsgeschichte Gottes kennt, der weiß, dass Satan oft versucht hatte, die göttliche Linie, die verheißene Linie zu durchbrechen, zu unterbinden, damit am Ende der verheißene Messias nicht kommen konnte. Aber hier sehen wir, wo Gott Wunder wirkt, wie Rettung hineinkommt in das Leben der Menschen. Simson war ein Nasiräer, einer, der vom Mutterleibe an ganz Gott geweiht war. Also Manoachs Frau war unfruchtbar und sie brachte Simson hervor. Und kennen wir noch eine Geschichte von einer unfruchtbaren Frau, die einen Nazireer hervorbrachte? Ja, ich merke, ich bin unter der Gemeinde der Bibelgläubigen, die ihre Schrift kennen. Ja, der Leib von Hannah, der Mutter von Samuel, der war ebenfalls verschlossen. Wir kennen die Geschichte, 1. Samuel 1, Vers 11. Sie kommt ja jedes Jahr zum Haus des Herrn und dann heißt es in 1. Samuel 1, Vers 11, und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn, den Sohn, dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und wir wissen, Gott erhörte auch dieses Gebet. Gott tritt wieder in das Leben einer Unfruchtbaren und es kommt der Samuel hervor. Wer ist die dritte Frau im Neuen Bund, die einen Nazireer hervorbrachte? Ein Tipp, sie war fortgeschrittenen Alters und unfruchtbar? Elisabeth, ihr Lieben, auch hier sehen wir wieder, Lukas 1, Vers 7, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Und was geschieht? Gott tritt in ihr Leben, Gott tut ein Wunder und in Lukas 1, 15 lesen wir, denn er, Johannes der Täufer, er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Hier sehen wir, Gott wirkt Wunder im Leben vom Menschen, aber er hat dieses eine große Ziel, dass er sich als Retter erweist seines Volkes, dass er sich als einer erweist, der das Unfruchtbare fruchtbar macht. Ja, da gäbe es noch vieles zu sagen. Aber eines ist, glaube ich, hoffentlich deutlich geworden. Nicht wir verfügen über Gott, sondern Gott verfügt über uns. Wir sind seine Werkzeuge. In der apostolischen Zeit gab es die Gnadengaben der Krankenheilungen. Ich habe das ganz bewusst jetzt im Plural gesagt, weil es so nämlich auch im griechischen Grundtext steht. Da ist die Rede von den Charismata, von den Gnadengaben der Krankenheilungen. Und damit will die Schrift einfach zeigen, Krankenheilung wurde auf so unterschiedliche Weise gewirkt durch den Messias und die Apostel. Manches Mal, da sprach der Herr oder die Apostel nur und jemand wurde geheilt. Das andere Mal, da legten sie Hände auf. Und manches Mal reichte der Schatten. Das sind die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie die Kranken geheilt wurden in der damaligen Zeit. Aber ich betone, das waren die Gnadengaben der Krankenheilungen in der apostolischen Zeit. In der apostolischen Zeit also wirkten vor allen Dingen die 12 Apostel und der Messias die Wunder. Das ist übrigens auch so eine Geschichte, wenn ich dann manches Mal mit Vertretern der pfingstlich-charismatischen Bewegung spreche. Die glauben ja, die Gläubigen könnten zu allen Zeiten an allen Orten Wunder wirken. Das sei ihnen quasi sozusagen in die Wiege gelegt. Aber wenn du ein Bibelstudium machst von den 4 Evangelien und der Apostelgeschichte und du machst jedes Mal einen Strich, wenn ein Wunder geschieht, dann wirst du sehen, zu 97% sind es die Apostel und der Messias, die die Wunder der damaligen Zeit gewirkt haben. Gewisse Gaben gibt es heute nicht mehr, andere Geistesgaben wirken heute weiter. Der Messias und die Apostel sind nicht mehr unter uns und aus diesem Grund gibt es die Fülle an Wunder heute nicht mehr, was nicht bedeutet, dass Gott nicht auch heute noch Wunder tut. Aber eines der griechischen Worte für Wunder im Neuen Testament ist Semeion. Da hat unser lieber Bruder ja schon in der Einleitung einiges dazu gesagt. Ein Zeichen ist immer etwas, was über sich selbst hinausweist auf etwas Größeres. Und wenn ihr die Bibel lest, die Evangelien und die Apostelgeschichte, dann könnt ihr eines erkennen, dass alle Wunder immer auf etwas über das Wunder hinausweisen, nämlich auf Jesus, unseren Erretter und Erlöser. Die Apostel hatten die Gabe der Krankenheilungen und der Wunderwirkungen. Aber hört einmal, auch hier sehen wir ganz deutlich in der Heiligen Schrift, dass sie nicht selbstbestimmt über diese Gabe verfügen konnten, wie sie gerade wollten. Es ist einfach falsch zu meinen, dass wenn jemand die Gabe der Krankenheilungen hat, dass er sie nach eigenem Gutdünken einsetzen kann. Schlag mal Apostelgeschichte 3 auf. Apostelgeschichte 3, 1 bis 9. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Also da gingen die Apostel, wie es bei ihnen üblich war, um die neunte Stunde zum Gebet. Wie oft hatten sie das schon getan? Tage, Wochen, Monate. Sie kannten auch den Gelähmten an der Pforte. Von Mutterleib an war er ja gelähmt. Er wurde dort immer abgelebt, um Almosen zu empfangen. Aber warum haben die Apostel nicht gesagt, ja, lasst uns doch vielleicht am Sabbat, so wie Jesus, um die Pharisäer ein bisschen zu ärgern, eine Heilungsveranstaltung ausrufen. Wir drucken ein paar Flyer und dann machen wir eine Heilungsveranstaltung und dann wird dieser Lahme an der Pforte geheilt werden. Das wäre doch ein spektakuläres Wunder um die neunte Stunde, wo die vielen Israeliten dann zum Gebet kommen. Ja, das wäre doch ein gutes Zeugnis und dann würden sich viele Menschen bekehren. Haben sie nicht getan. Wisst ihr warum? Weil sie nicht über die Gabe, die Gott ihnen in ihren Dienst hineingelegt hatte, selbst verfügen konnten. Sie können nicht und konnten nicht über die Gabe verfügen, wie sie es wollten, sondern Gott verfügte über sie. Apostelgeschichte 3, Vers 12. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und ihn habt ihr verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Namen diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben für euch alle. Könnt ihr das sehen? Wir haben nicht durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Sie waren Werkzeuge in der Hand ihres Meisters. Und Jesus wirkte dieses Wunder zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Wunder an diesem Lahmen wirken wollte. Und das ist doch so klar in Vers 16. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube, der durch Jesus gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben. Es war Jesus, der diesen Lahmen heilte und er gebrauchte die Apostel als ein Werkzeug seiner Macht. Da kommen einmal die Jünger vom Berg der Verklärung herab. Ihr kennt die Geschichte. Eine wunderbare Geschichte. Johannes, Jakobus und Petrus dürfen mit Jesus auf den Berg der Verklärung ziehen. Und am Tag darauf steigen sie wieder herab und dann treffen sie wieder mit den anderen neuen Jüngern zusammen. Und da ist eine Situation, die ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Wenn wir die Geschichte lesen dann, da streiten sich die Jünger mit den Pharisäern und da ist ein Vater mit einem Jungen, der von einem Dämon besessen ist. Und die Jünger können ihn nicht austreiben. Warum eigentlich nicht? Wenn ihr in die Evangelien schaut, dann könnt ihr sehen, dass zuvor die Jünger ausgesandt wurden, einmal die 12, einmal die 70, um Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Also Gott hatte ihnen doch die Vollmacht gegeben. Und es hatte funktioniert. Sie kamen ja voller Begeisterung zurück. Herr Jesus, sogar die Dämonen sind uns untertan. Hatten wahrscheinlich nicht mal damit gerechnet, dass die Dämonen ausfuhren. Aber jetzt trifft die Jüngerschar wieder zusammen und da stehen sie vor einem Problem. Da ist ein Junge, der hat einen Dämon und sie können ihn nicht austreiben. Merkt ihr was? Sie konnten eben nicht selbst verfügen über die Gabe der Krankenheilung, über die Gabe der Dämonenaustreibung, wie es ihnen gerade passte, sondern der Text gibt uns einen doppelten Hinweis. Einmal sagt der Herr Jesus, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Aber Jesus hatte ja nicht gebetet und gefastet, er hatte ja ohne Gebet und Fasten den Dämon ausgetrieben. Aber ich glaube, da ist noch ein tieferer Sinn in dieser Geschichte. Ich glaube, Jesus wollte die Jünger lehren, dass sie nicht in eine Vollmachtsroutine verfallen. Versteht ihr? Es ist etwa so, dass, ja, wir waren ja schon mal ausgesandt, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Jetzt brauchen wir ja nur unsere Formel aufsagen, in Jesu Namen sei geheilt, in Jesu Namen weiche du Dämon. Und dann funktioniert das schon. So funktioniert es eben gerade nicht. Erst als Jesus in ihre Mitte tritt, erst als wieder Jesu Gegenwart in ihrer Mitte ist, geschieht etwas und der Dämon des Jungen muss ausfahren. Und ich glaube, Jesus wollte den Jüngern damit eines lehren, er wollte ihnen zeigen, hört einmal, ihr sollt abhängig bleiben von mir, ihr sollt in ständiger Beziehung und Verbindung mit mir bleiben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt nicht über eure Gaben verfügen, wie ihr wollt, sondern ich kann über euch verfügen, wie ich will. Und wenn ihr in enger Beziehung und Gemeinschaft mit mir lebt, dann werde ich euch führen und leiten und dann werdet ihr zu dem Zeitpunkt, den ich bestimme, Dämonen austreiben und Kranke heilen. Übrigens, und das wurde ja auch schon angesprochen, schon in der apostolischen Zeit wurden nicht alle geheilt. Denkt einmal an 2. Timotheus 4,20. Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. 1. Timotheus 5,23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Warum sagte Paulus eigentlich dem Timotheus nicht, lass dir die Hände auflegen, das ist das Problem beseitigt. Wir sehen auch in der apostolischen Zeit, wo Gott ja große Zeichen und Wunder wirkte, wurden nicht alle geheilt. Oder Galater 6, Vers 11, Paulus hatte ja wahrscheinlich ein Augenleiden. Seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Wenn wir die 6000 Jahre Heilsgeschichte Gottes betrachten, dann sehen wir, dass es drei Phasen gab, in denen Gott besonders durch Wunder und Zeichen wirkte. Die erste Periode war die Zeit von Mose und Josua. Diese Periode dauerte in etwa 40 Jahre Durchzug durch die Wüste, Einzug ins verheißene Land und dann nochmal etwa 20, 30 Jahre, bis das verheißene Land eingenommen war, also so etwa 65 bis 70 Jahre. Und wenn ihr diesen Bericht lest in der Bibel, dann werdet ihr sehen, dort sind vermehrt Wunder aufgetreten. In diesen etwa 70 Jahren. Aber was war hier eigentlich das Entscheidende? Es wurde das alttestamentliche Bundesvolk gestiftet. Gott erlöst das alttestamentliche Bundesvolk aus der Knechtschaft Ägyptens. Und das tut er, indem er durch Wunder und Zeichen seine Boten und die Botschaft bestätigt. Die zweite Phase, wo besonders viele Wunder gewirkt wurden, die war etwa die Zeit um 860 bis 790 vor Christus, etwa auch wieder 70 Jahre. Es war die Zeit von Elia und Elisa. Dort wurden ja auch gewaltige Wunder gewirkt. Aber warum gerade in dieser Zeit? Auch das hat einen heilsgeschichtlichen Aspekt. Wir waren in einer Zeit angekommen unter Elia und Elisa, als das Volk Israel drohte, vollends in den Götzendienst, in den Baalsdienst abzugleiten. Und darum sandte Gott noch einmal vollmächtige Boten seiner Kraft und seiner Allmacht, Elia und Elisa, und er wirkte außergewöhnliche Wunder unter dem Volk. Aber warum? Er schreibt Heilsgeschichte und er kann durch das Wirken von Elia und Elisa das Schlimmste abwenden und das Volk wendet sich zumindest für eine gewisse Zeit wieder dem Bundesgott Israels zu. Und die dritte Epoche von Wundern, das ist die Zeit von etwa 30 nach Christus bis 95 nach Christus bis zum Tod des letzten Apostels, auch etwa 65 bis 70 Jahre. Dort wirkt Gott große Zeichen und Wunder durch den Messias und durch die Apostel. Aber warum? Nicht um der Wunder willen, sondern weil Gott Heilsgeschichte schreibt und weil Gott die Stiftung des neutestamentlichen Bundesvolkes vollzieht. Es entsteht die Gemeinde Jesu Christi und die Apostel und der Messias werden durch die Wunder bestätigt und die Botschaft der Apostel und des Messias werden durch die Wunder bestätigt. Also wir sehen, Gott wirkt Wunder, wann er will, wo er will und wie er will. Aber immer sind Wunder Gottes von Anfang an ein heilsgeschichtliches Wirken Gottes. Es geht nicht um die Wunder. Und das übrigens war auch der große Fehler des radikalen Flügels der Heilungs- und Heiligungsbewegung, dass man Dinge suchte, die Gott in seinem Ratschluss gar nicht für Gottes Volk bestimmt hatte. Sind übernatürliche Wunder immer ein Zeichen dafür, dass Gott am Wirken ist? Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jenem Tag, das ist der Gerichtstag, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und dann werde ich ihnen bezeugen, und das ist ein erschütterndes Wort, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Hört einmal, es ist nicht so wichtig, lieber Bruder, ob du Jesus kennst. Es ist nicht so wichtig, liebe Schwester, ob du Jesus kennst. Es ist einzig und entscheidend, dass Jesus dich kennt. Und wenn Jesus dich nicht kennt an jenem Tag, dann wirst du in die ewige Verdammnis gehen. Kennt Jesus dich? 2. Thessalonicher 2, 7 bis 10. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten errettet werden können. Nicht nur der Apostel Paulus, sondern auch Jesus warnt vor dem vermehrten Auftreten von falschen Zeichen und Wundern kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ich glaube, es ist für uns alle doch eines deutlich geworden in den letzten Jahren. Wir leben am Ende der letzten Tage. Wir leben in einer Zeit, in der unser Herr und Heiland bald wiederkommen könnte. Aber eines ist mir in dieser Schriftstelle so klar geworden. Was wird die Wirkung des Satans vor dem Kommen, vor der Parousie Jesu sein? Wir hörten ja schon darüber. 2. Thessalonicher 2,9 sagt es klipp und klar. Aufgrund der Wirkung des Satans und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Es werden vermehrt Kräfte, Zeichen und Wunder auftreten, aber es sind Kräfte, Zeichen und Wunder der Lüge. Übrigens, das griechische Wort für Lüge ist Pseudos. Also man könnte hier durchaus übersetzen, es wird Pseudokräfte, Pseudozeichen und Pseudowunder geben am Ende der Tage, wenn der Antichrist sich offenbart und Jesus wiederkommen wird. Wo begegnen wir diesen Kräften, Zeichen und Wunder noch? In Hebräer 2, Vers 4. Ich lese ab Hebräer 2, Vers 2. Ich denke, eine bekannte Stelle auch in unserer Mitte. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, die Apostel, bestätigt worden. Und nun hört, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Er gibt Zeugnis zu den Boten und der Botschaft mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir sehen, als Jesus kam, wurden Wunder und Zeichen und Kraftwirkungen gewirkt. Semeion, Teras und Dynamis, die gleichen Worte wie in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Wer wirkt die Wunder in Hebräer 2? Der Messias und der Apostel. Wer wirkt die Wunder in 2. Thessalonicher 2? Der Antichrist mit umgekehrtem Vorzeichen. Wunder, Zeichen, Kraftwirkungen der Lüge. Und nun ist hier in diesem Text im Thessalonicher Brief eine Warnung enthalten. Das Wirken des Antichristen wird mit dem Wort Energeia bezeichnet. Das Wort Energeia kennen wir aus dem Deutschen, es bedeutet Energie. Aber nun ist etwas Interessantes. Wenn wir ein Wortstudium machen, dann fällt uns Folgendes auf. Das Wort Energeia kommt im Neuen Testament 8-mal vor, und zwar immer im Sinne von übernatürlichem Wirken. Nie menschliches Wirken, nie erklärbares naturwissenschaftliches Wirken, sondern immer übernatürliches Wirken. Und zwar 7-mal vom Wirken Gottes und 1-mal vom Wirken des Antichristen. Durch Gottes Energeia werden wahre Wunder Gottes gewirkt. Durch Gottes Energeia, durch Gottes Wirksamkeit werden Wiedergeburten gewirkt. Das ist das größte Wunder. Aber durch die Energeia Satans werden Pseudozeichen, Pseudowunder und Pseudokraftwirkung in den letzten Tagen gewirkt. Und lass mir dir eines sagen. Ich sehe das ja, weil ich sehr häufig immer noch mit pfingstlich-charismatischen Geschwistern zu tun habe. Wenn du keine enge Gemeinschaft mit deinem Herrn und Heiland pflegst, wenn du nicht gegründet bist im Worte Gottes, wenn du nicht die Gemeinschaft auch mit den Geschwistern pflegst, und der Feind wird am Ende auftreten als ein Engel des Lichts und er wird diese Pseudo-Wunder und Zeichen wirken, dann hast du keine Chance, null Chance, dann wirst auch du verführt werden. Es ist so wichtig, dass hier diese Konferenzen stattfinden. Es ist so wichtig, dass ihr Gemeinschaft pflegt mit Geschwistern. Es ist so wichtig, dass ihr die Bibel, Gottes Wort kennt. Und es ist so wichtig, dass ihr den Herrn liebt und in ständiger Gemeinschaft mit ihm im Gebet mit ihm verharrt. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem ehemaligen Charismatiker und kamen wir so ins Gespräch und er erzählte mir dann, dass er, ehe er die charismatische Gemeinde verlassen hat, da hat er 30 Leute in seiner Gemeinde gefragt, wer denn von ihnen regelmäßig die Bibel liest und wer von ihnen die Bibel schon einmal ganz gelesen hat. Dann fragte ich ihn, ja, diese 30 Leute, sind das gewöhnliche Gottesdienstbesucher oder waren das auch Leute aus der Leiterschaft, also die Ältesten und Führer der Gemeinde? Und er sagte mir, es waren 10 Leute aus der Leiterschaft und die anderen 20, das waren die normalen Gottesdienstbesucher. Und dann sagte er mir, nur 2 von 30 Leuten lesen die Bibel regelmäßig und nur 2 von diesen 30 haben die Bibel schon einmal ganz gelesen. Versteht ihr jetzt, warum der Verführer so leichtes Spiel hat? Wenn die Menschen nicht mehr gegründet sind in Gottes Wort? Der Pfingstler und Bibellehrer Derek Prinz, der ist im Jahr 2003 verstorben, der sagte einmal, dass viele Charismatiker am allermeisten gefährdet sind, vom antichristlichen Geist verführt zu werden. Und dann fasst er die Gründe für diese Beobachtung zusammen. Also ich zitiere jetzt einen Pfingstler. Jesus warnt uns 4-mal vor Verführung. Wer diese Warnung abschwächt oder leichtfertig behandelt, tut es auf die Gefahr hin, dass seine Seele Schaden erleidet. Die größte Gefahr in dieser Endzeit ist nicht Krankheit, Armut oder Verfolgung, es ist Verführung. Satan ist fähig, übernatürliche Zeichen und Wunder hervorzubringen. Leider vertreten viele in der charismatischen Bewegung die Ansicht, dass alles Übernatürliche von Gott kommt. Für diese Annahme gibt es keine biblische Grundlage. Satan ist durchaus in der Lage, mächtige Zeichen und Wunder zu vollbringen, um seine Lügen zu belegen. Und der Grund, warum solche Menschen getäuscht werden, liegt darin, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sagt ein Pfingstler. Und dann sagt ein Pfingstler in Bezug auf den sogenannten Toronto-Segen, das war so eine Art Erweckungsbewegung in den 90er Jahren, die global um sich dann griff, über diesen Toronto-Segen, über diese sogenannte Erweckung, sagt der Pfingstler, Derek Prinz, es handelt sich um eine Mischung von Geistern, sowohl des Heiligen Geistes als auch unheiliger Geister. Sie sind miteinander vermischt. Danke, Derek Prinz. Hätte das Alexander Seibel gesagt, würde ich das sagen, würde das irgendein Kritiker der charismatischen Bewegung sagen, dann würde man uns sagen, ja, ihr habt doch keine Ahnung vom Wirken des Heiligen Geistes, ihr seid ja sowieso immer nur kritisch, ihr habt ja auch keine Liebe zu den Geschwistern und so weiter und so weiter. Aber hier spricht ein Pfingstler, der in manchen Punkten noch falsch liegt, aber das hat er richtig begriffen. Allerdings, ihr Lieben, würde ich in einem Punkt Derek Prinz widersprechen. Ich glaube, dass die Erweckung der 90er Jahre, der sogenannte Toronto-Segen, den ich selber damals noch miterlebte, dass das keine Vermischung vom Heiligen Geist mit unheiligen Geistern war, sondern das ganze Wirken war aus meiner Sicht das okkulte Wirken fremder, dämonischer Geister. Als potenzielle Opfer für Verführung sieht Derek Prinz folgende Christen an. Menschen, die sich nur auf subjektive Eindrücke verlassen. Seht ihr, das war ja auch das Problem des radikalen Flügels der Heilungs- und Heiligungsbewegung. Da stellte man die inneren Eindrücke und die Erfahrungen über Gottes Wort. Zweitens, Menschen, die auf geistliche Leiter fixiert sind, Menschenkult. Das gibt es leider auch in unseren Kreisen. Drittens, Menschen, die übernatürliche Zeichen als Garantie für Wahrheit betrachten. Viertens, Menschen, die Leid und Verfolgung kategorisch ausschließen. Und fünftens, Menschen, die die Schrift nicht kennen. Offenbarung 16, 13 bis 15. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 3 unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun. Da haben wir das Wort wieder. die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Der ganze Erdkreis, ihr Lieben, wird einmal verführt werden. Und dämonische Geister werden Wunder und Zeichen tun. Und ich glaube, dass diese dämonischen Geister schon jetzt Wunder und Zeichen wirken in evangelikalen Kreisen. Offenbarung 19,20, und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und wieder zeigt uns die Heilige Schrift, der falsche Prophet ist es, der die Zeichen vor dem Antichristen wirkt. Daniel 12,5-6. Als ich, Daniel, mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen, den einen auf diesem, den anderen an jenem Ufer des Stromes. Und der eine sagte zu dem in Linnen gekleideten Manne, der jetzt über den Fluten des Stromes stand: Wie lange wird es noch dauern, bis das Ende dieser wunderbaren Dinge eintrifft? Hier haben wir wieder das Wort Pelle, das Wort Wunder, das uns schon am Anfang im zweiten Buch Mose begegnet ist. Wann kommt das Ende dieser wunderbaren Dinge? Das ist übrigens die letzte Bibelstelle im Alten Testament, wo das Wort Pelle vorkommt. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier zwei Engel an den beiden Seiten des Tigris stehen. Und der eine der beiden Engel erwendet sich an den in Linnen gekleideten Mann. Für die meisten Ausleger ist es Jesus Christus. Und der Engel stellt die Frage, wie lange wird es noch dauern, bis das Ende dieser wunderbaren Dinge eintritt? Ja, was sind denn diese wunderbaren Dinge? Die Bibel legt sich selbst aus, die Verse 1 bis 3 sagen es uns. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Es ist die Zeit der Auferstehung, aber es ist auch die Zeit des Gerichts. Das sind die wunderbaren Dinge, ihr Lieben. Gott wird seine Wunder einmal erweisen in der Auferstehung der Gerechten, aber er wird seine Wunder auch erweisen, wenn er Gericht über diese Erde bringen wird. Und wenn wir dann endlich in unserer himmlischen Heimat angekommen sind, dann wird es bestimmte Dinge nicht mehr geben. Wusstest du das? Die Bibel sagt es. Da wird es bestimmte Dinge nicht mehr geben. Zum Beispiel kein Meer mehr. Offenbarung 21,1. Jener Ort, aus dem das Tier, der Antichrist, aufgestiegen ist, wird es nicht mehr geben. Es wird keine Tränen mehr geben. Offenbarung 21, Vers 4. Denn Gott selbst wischt sie weg. So nah wird der Herr dir sein, dass er dir sogar die Tränen aus dem Gesicht wischen wird. Es wird kein Tod mehr geben, Offenbarung 21,4, keine Trauer, ebenfalls Offenbarung 21,4. Kein Geschrei, keinen Schmerz, weil wir am Leibe nicht mehr leiden werden. Es wird kein Durst mehr geben, Offenbarung 21,6, weil das kristallklare Wasser des Lebens uns zur Verfügung steht. Es wird keine Bosheit mehr geben, Offenbarung 21, 8 und 27, weil die Sünde endgültig vergangen ist. Es wird auch keinen Tempel mehr geben, Offenbarung 21, 22, weil Gott selbst unser Tempel sein wird. Es wird keine Nacht mehr geben. Offenbarung 21, 23 bis 25. Weil die Herrlichkeit des Herrn uns erleuchten wird. Es wird keine geschlossenen Tore mehr geben. Offenbarung 21, 25. Weil wir ewigen Zugang haben und ewiglich im himmlischen Jerusalem leben können. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Offenbarung 22, 3. Denn die Sünde ist ein für alle Mal besiegt. Und ihr Lieben, das ist doch das Wunder. Das ist das Wunder, das Gott gewirkt hat. Dass wir am Ende in der vollkommenen Erlösung bei Gott, dem Vater und bei unserem Herrn und Heiland im Himmel sein werden. Und das alles kannst du in der Offenbarung 21 und 22 nachlesen. Ja, das ist für mich das Allergrößte und das Allerherrlichste und das Allerwunderbarste und das Allerheiligste und das Allermajestätischste Wunder der ganzen Schöpfung, ihr alle Ewigkeit. Der Herr segne euch.